Hallo, wir befinden uns in der 11., in der letzten Mishnah vom ersten Perek, vom ersten Kapitel von Masechet Megillah. Und das ist jetzt auch der Abschluss einer langen Reihe von Mishnayot, die nicht unbedingt etwas mit Purim oder mit dem Megillah-Lesen zu tun hatten, sondern allesamt zwei Sachen verglichen haben und dann eine Sache hervorgehoben haben. Und hier ist es nicht anders. Wir erinnern uns, in der letzten Mishnah, Mishnah Yud, in der 10. Mishnah, ging es um die Bamot. Das waren diese Privataltare, die zu unterschiedlichen Zeiten vor dem Beit HaMikdash, als die Mishkan an drei verschiedenen Plätzen war, auch hier verwendet werden konnten für bestimmte Opfergaben. Und die Mishnah jetzt, die Mishnah Yud Aleph, die knüpft daran an. Ein, nämlich als der Mishkan in Shiloh war, Shiloh war auch ein Ort in Eretz Israel, als der Mishkan allerdings in Shiloh war, durften nicht Bamot verwendet werden. Das war die Ausnahme. In dieser Zeit durften die Bamot nicht verwendet werden, sondern man durfte Opfer nur ausschließlich in Shiloh darbringen. Und als der Beit HaMikdash stand, klar, Verzeihung, waren die Bamot auch nicht erlaubt. Da durfte man die Opferungen nur im Beit HaMikdash bringen. Also was ist eigentlich der Unterschied zwischen Shiloh, zwischen der Strenge oder der Heiligkeit von Shiloh und dem Beit HaMikdash in Jerusalem? Das fragt die Mishnah. Ein Ben Shiloh li Jerusalem, es gibt eigentlich keine Unterschiede, außer Ella. Kodeshim Kalim sind eine Gruppe von bestimmten Opferarten, die nicht so eine strenge, hohe Heiligkeitsstufe haben, die man essen musste. Und Maaser Sheni sind Agrarabgaben, die der Landwirt später dann nach Jerusalem bringen musste und sie dort in Reinheit essen musste. Maaser Sheni. Und beides, sowohl Kodeshim Kalim als auch Maaser Sheni, konnten gegessen werden. Ochlim Kodeshim Kalim Maaser Sheni Bechol Haroe. In jedem Ort, wo man Shiloh sehen konnte, das heißt, selbst wenn man sich außerhalb von Shiloh, laut einer Meinung, selbst außerhalb von Shiloh befunden hat, und man konnte Shiloh aber noch mit den Augen sehen, dann konnte man dieses Maaser Sheni oder Kodeshim Kalim, diese bestimmten Opferungen, konnte man dort noch selbstverständlich in Reinheit, aber konnte man dort essen. Uv Yerushalayim, allerdings in Jerusalem, beim Beit HaMikdash, lifnim minachoma. In Jerusalem durfte man diese Kodeshim Kalim und Maaser Sheni, musste man nicht beim Beit HaMikdash essen, aber man musste sehr wohl innerhalb von Jerusalem sein. Es reichte nicht, außerhalb von Jerusalem zu sein und die Stadt zu sehen. Nein, man musste sich wirklich innerhalb der Stadtmauer befinden. Vechan und Vechan, sowohl in Shiloh als auch in Jerusalem, wieder eine Ähnlichkeit. Kodeshim Kodshe Kodeshim, also das sind wiederum von der Heiligkeitsstufe höherrangige Opferungen, bestimmte Gruppen von strengeren, von höherrangigen Opfern. Kodeshe Kodashim, also wir wissen auch, das Kodeshe Kodashim war das Allerheiligste im Beit HaMikdash. Kodeshe Kodashim sind eben besonders heilige Opferungen. Nechalim, sowohl in Shiloh als auch im Beit HaMikdash, dürfen nur gegessen werden. Lifnimena Kleim, innerhalb der Vorhänge. Kleim heißt quasi Vorhänge, gemeint sind die Abgrenzungen. Das heißt, innerhalb der Abgrenzungen des Mishkans in Shiloh, beziehungsweise beim Beit HaMikdash, dann innerhalb der Abgrenzung vom Beit HaMikdash. Und die Mishnah schließt, Kedushat Shiloh Yeshachre Heter. Die Heiligkeit von Shiloh, danach war ja noch der Mishkan an noch zwei anderen Plätzen. Und als der Mishkan an diesen zwei anderen Plätzen nach Shiloh war, da waren die Bamot erlaubt. Danach durfte man sehr wohl auch bestimmte Opfer auf Privataltaren darbringen. Und auch dann darbringen, essen, wie auch immer. Uktushat Jerusalem, allerdings die Heiligkeit von Jerusalem auf dem Beit HaMikdash ist hier gemeint, Enach Reheter. Selbst nachdem der Beit HaMikdash leider zerstört wird und leider aktuell auch noch zerstört ist, danach wurden Bamot nie mehr erlaubt, weil die Heiligkeit so hoch war von Jerusalem und von Beit HaMikdash, dass man nur noch die Opferungen dort darbringen durfte und nur noch die Sachen, die man in Reinheit essen musste, nur noch dort essen durfte, weil eben danach, wir waren auch da beim Beit HaMikdash auf so einer hohen Stufe von Heiligkeit, dass man danach irgendwie nicht mehr sozusagen absacken kann und nicht mehr Bamot irgendwo erlauben kann. Deswegen auch heute noch, abgesehen von anderen technischen Gründen, sind Bamot nicht erlaubt. Das lernen wir von dieser Mishnah, weil eben die Heiligkeit von Jerusalem und von Beit HaMikdash so groß ist und auf ewig bleibt. So, wir befinden uns jetzt mittlerweile im zweiten Kapitel, Perek Bet von Masechet Megillah. Und wir finden uns am Anfang dessen bei Mishnah Aleph. Und jetzt haben wir es wieder nach vielen, vielen Mishneot mit dem Lesen der Megillat Esther zu Purim zu tun. Wir wissen, es ist eine Pflicht, die Megillat Esther am Abend zu lesen und am Tag zu lesen. Und die Megillah bringt jetzt etwas, was auch so auch in Einzug in die Halacha gefunden hat, nämlich Hakore et Megillah lemafrea. Wenn jemand die Megillat Esther liest, und zwar in einer verkehrten Reihenfolge, zum Beispiel er liest den ersten Pasuk und dann überhört er etwas, dann liest er den dritten Pasuk, dann denkt er sich, ah, ich habe den zweiten Pasuk versäumt, und dann liest er den zweiten Pasuk und dann wieder den vierten Pasuk. So läuft es nicht. So etwas ist nämlich verboten, so sagt nämlich die Mishnah, Loyatza. Er hat seine Pflicht nicht erfüllt. Bei der Megillat Esther ist es sehr wichtig, so wird erklärt, wirklich die gesamte Reihenfolge vor allem von den Geschehnissen zu verstehen. Denn nur wenn man die Reihenfolge wirklich und jeder einzelne Satz hat seinen Platz in der Megillah und nur wenn man wirklich die Reihenfolge auch mitverfolgt, sieht man versteckt, nicht ausdrücklich ausgeschrieben, die Hand Gottes, die alle Geschehnisse hier führt. Und wenn man hier gewisse Ereignisse umdreht, nicht in der richtigen Reihenfolge sieht, dann geht die wichtigste Essenz vom Lesen der Megillah verloren, nämlich das Erblicken, das Verstehen, dass hier Gottes Hand in der Purim-Geschichte die tragende Rolle überhaupt hat, obwohl sie nicht ausgesprochen irgendwo vorkommt. Gottes Name kommt ja in der Megillat Esther nicht vor. Deswegen muss man die Megillah wirklich von A bis Z, vom ersten Pasuk bis zum letzten Pasuk in der richtigen Reihenfolge auch durchlesen. Kra'a Alpe, wenn man die Megillah auswendig liest, also nicht von einer geschriebenen Megillah liest, Kra'a Targum, oder wenn er die Megillah auf Aramäisch liest, Aramäisch aber selber nicht versteht, oder auch weiter steht Becholashon, oder in irgendeiner Sprache auch liest, die diese Person nicht versteht. Also ich verstehe zum Beispiel nicht Französisch oder Russisch, und selbst wenn ich es lesen könnte, aber ich selber verstehe es nicht, Leuerzer hat man die Pflicht nicht erfüllt. Und das bringt jetzt unter Umständen einige von uns in eine Bredouille, in ein Bedrängnis, denn viele von uns können nicht so gut Hebräisch, hören aber die Megillah auf Ivrit. Das ist die Frage, haben sie überhaupt hier ihre Pflicht erfüllt? Da sagt die Mishnah weiter, es ist wichtig, den letzten Teil der Mishnah auch noch zu lesen. Aval korinota lalo azot belaas. Man kann jetzt die Megillah in einer Fremdsprache, wenn die Megillah in einer Fremdsprache niedergeschrieben ist, beispielsweise auf Deutsch, und man liest die Megillah dann auf Deutsch von A bis Z, dann ist es erlaubt. Steht Aval korinota lalo azot belaas. Das praktische Problem damit ist, dass einige Stellen von der Megillah und ganz allgemein von Lashon HaKodesh, von der heiligen Sprache, sehr, sehr schwierig sind zu übersetzen. Denn sobald man übersetzt, muss man sich oft für eine Interpretation entscheiden, die dann nicht unbedingt genau passt nach dem, was der Text uns eigentlich sagen möchte. Das ist so eine Schwierigkeit mit Übersetzungen, mit denen wir eigentlich jeden Tag zu tun haben, wenn man sich mit Übersetzungen von heiligen Texten befasst. Insofern, ja, man kann seine Pflicht erfüllen, aber es ist eben problematisch. Das bringt uns irgendwo zurück auch zu Yevanit, weil wir haben ja auch gelesen, dass man sehr wohl die Megillah, dass man heilige Texte auf Griechisch, ja auch, wir erinnern uns an Jaft und Jefet, was da war in einer vorherigen Mishnah, auch lesen könnte. Dass die Megillah könnte man sehr wohl auf dieser Sprache lesen. Allerdings, man müsste dafür erstens Griechisch selber auch verstehen. Also selber verstehen muss man die Sprache sehr wohl auch, in der es auch geschrieben, es muss auch so geschrieben sein. Und auch beim Griechischen haben wir ja gesagt, dass diese Form des Altgriechischen, die es zu der Zeit damals gab, als die Mishnah geschrieben wurde, die gibt es heute einfach nicht mehr. Das heißt, es gibt sehr große praktische Probleme damit, eine Megillah, selbst wenn sie heilig geschrieben wurde, das heißt auch wirklich mit Pergament und mit Tinte, allerdings beispielsweise eben mit deutschen Buchstaben auf Deutsch geschrieben wurde, man liest sie ab, das wäre möglich, aber es ist schwierig. Vor allem in der Megillah gibt es bestimmte Textstellen, die sehr, sehr schwierig zu übersetzen sind. Deswegen hat es eigentlich für uns heute keine Möglichkeit mehr, außer es auf Ivrit zu hören. Aber wir kehren zur Frage zurück, wie kann ich denn die Megillah auf Ivrit hören und meine Pflicht erfüllen, wenn ich doch vielleicht Ivrit gar nicht so gut verstehe? Da kommt jetzt die letzte Zeile von der Mishnah. Ve'alo ez sheshama ashurit, wer allerdings fremdsprachig ist, also nicht der hebräischen Sprache mächtig ist, aber sie auf Aschurit, also auf Assyrisch, das heißt auf Ivrit gehört hat, abgelesen wurde, selbst abgelesen hat oder abgelesen wurde von Baal Koreh auf Ivrit mit der Assyrisch, mit dieser Quadratschrift, die wir haben, Yatzar. Der hat auf jeden Fall seine Pflicht erfüllt. Und das ist ganz, ganz wichtig für uns. Das bedeutet, dass jede Person auf dem Globus, selbst wenn sich jetzt ein Deutschsprachiger in China befinden würde oder ein Franzose in Spanien, das ist vollkommen egal, selbst wenn man dort die Megillah, wäre es ein großes Problem, Verzeihung, wenn man die Megillah dort auch in der eigenen Sprache lesen würde. Allerdings Ivrit, Lashon HaKodesh, ist sozusagen global gesehen akzeptiert, dadurch, dass die Mishnah das eben sagt, dass selbst wenn jemand der hebräischen Sprache nicht mächtig ist, allerdings sehr wohl die Megillah dann auf Lashon HaKodesh hört, auch wenn er es nicht unbedingt versteht, wegen dieser Zeile hier ist es erlaubt und er hat seine Pflicht erfüllt, Yatzar. Und so machen wir es auch heute. Wir lesen die Megillah in der Originalsprache auf Ivrit, auf Lashon HaKodesh und wir alle, Baruch Hashem, erfüllen unsere Pflicht zu Purim vom Hören der Megillah zweimal zu Purim auf diese Art.